Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Zunächst ein paar einleitende Worte. Richard ist Leipziger. Dies ist das offizielle Motto verschiedenster Leipziger Richard-Wagner-Vereine, der Stadt Leipzig und allerhand Sponsoren, unter denen die Feierlichkeiten mit mehr als 130 Veranstaltungen, einer Festwoche und der Einweihung des Wagner-Denkmals zum 200. Geburts- sowie 130. Todestags Richard Wagners stehen. Der Satz hat es in sich. Einerseits suggeriert er familiäre Nähe zwischen Leipzigern und Wagner, andererseits stilisiert er Wagner zum noch Lebenden, mit dem sich die Leipziger als Teil, sei es ihrer Vergangenheit, sei es ihrer Gegenwart, identifizieren können. So ließ Verteidigungsminister Thomas de Maizière verlautbaren, Zitat, Wagner verkörpere wie kaum ein anderer Künstler unsere eigene, gebrochene Geschichte. Zitat Ende. Die Stadt Leipzig feiert nun ihren revolutionären Helden, Wagners Geburtsstadt Leipzig und seine Werkstatt Bayreuth begehen zu diesem Anlass große Feierlichkeiten zur Ehrung des umstrittenen Komponisten. So schreibt die LVZ Anfang des Jahres, Leipzigs Oberbürgermeister Jung, SPD, würdigte Wagner als konsequenten Mann. Zitat Jung, am Anfang steht die oftmals berauschende und große Musik. Richard Wagner war ein Abbild seiner Geburtsstadt und ihrer Entwicklung, ein Kind seiner Zeit. Zitat Ende. Der Chef der Tourismus- und Marketing GmbH Leipzig, Volker Bremer, sagte diesbezüglich, Zitat, wir freuen uns, dass es in Leipzig während des Wagner-Jubiläumsjahres so viele hochkarätige und facettenreiche Veranstaltungen gibt, mit denen wir weltweit werben können. Das Jubiläum gibt der gesamten Musikstadt einen weiteren Auftrieb. Zitat Ende. Pünktlich zum 200. Geburtstag Wagners am 22. Mai diesen Jahres wurde das Denkmal am Leipziger Görlerring eingeweiht. Dies galt zugleich als Akt der Festlichkeiten der Stadt Leipzig. So ist auf der Website des Wagner Denkmal e.V. zu lesen, Zitat, das Denkmal nach dem Entwurf von Stefan Balkenhol stellt den jungen Wagner in einer ungewohnt alltäglichen Pose dar. Mit einem geöffneten blauen Jackett gekleidet, den Arm leicht in die Seite gestützt, schaut er selbstbewusst in die Ferne. Der fehlende Pathos verleiht dem jugendlichen Komponisten Menschlichkeit. Es macht ihn zu einer Person wie du und ich. Als Mensch noch unverklärt durch Ruhm und Anerkennung steht Wagner am Anfang seiner Komponistenlaufbahn. Zitat Ende. Weiter heißt es, Zitat, das Spannungsfeld, das sich zwischen menschlich gehaltener Wagner-Figur im Vordergrund und übergroßer Silhouette im Hintergrund aufbaut, widerspiegelt die Polarität des Wagner-Bildes. Unsere Faszination über das geniale Werk oszilliert mit den von Höhen und Tiefen begleiteten menschlichen Wesen Wagners. Zitat Ende. Was indes unter Höhen und Tiefen zu verstehen ist, wird einerseits deutlich an der empathischen Bezugnahme auf Wagners revolutionäre Vorstellungen. So zitiert die offizielle Wagner-Gedenkseite unter der Rubrik Der Student und Revolutionär gleich Wagner himself mit den Worten, Zitat, die geschichtliche Welt begann für mich von diesem Tage an und natürlich nahm ich volle Partei für die Revolution, die sich mir nun unter der Form eines mutigen und siegreichen Volkskampfes frei von allen Flecken der schrecklichen Auswüchse der ersten französischen Revolution darstellte. Zitat Ende. Andererseits zählt man zu den Tiefen durchaus den Antisemitismus Wagners, wenn überhaupt von ihm die Rede ist. Wird er medial jedoch als bloße Fußnote abgetan. So steht das Gros jener Zeitungsartikel, die sich mit dem Veranstaltungsmarathon im Rahmen des Wagner-Jahres befassen, für eine Trennung zwischen Werk und Künstler, in der allenfalls am Rande dessen Antisemitismus bemerkt wird. Ein typischer Artikel besteht etwa aus einer Würdigung Wagners Schaffens, der Verbindung zu seiner Geburtsstadt im Allgemeinen und exemplarischen Veranstaltungen oder der Einweihung von Gedenkorten im Besonderen, um abschließend mit einer Bemerkung über den Antisemitismus Wagners zu enden. So sind unter anderem Sätze zu lesen wie das folgende Zitat, der Besucher lernt aber auch seine dunklen Seiten kennen, die antisemitischen Ausfälle und wie sein Werk von den Nazis vereinnahmt wurde. Zitat Ende. Oder aber aus den Ruhrnachrichten über den Wagner-Geburtstag in Bayreuth. Zitat, zugleich äußerte er sich wiederholt antisemitisch. Zudem schätzten auch viele Nationalsozialisten, allen voran Adolf Hitler, seine Werke. Hitler war ein enger Freund der Familie Wagner. Zitat Ende. Wohl gibt es jedoch auch heute noch Stimmen, die, wie Adorno einmal sagte, keine Lüge aussprechen, ohne selbst daran zu glauben und Wagner gänzlich vom Antisemitismus freisprechen. Der Wagner-Verband Leipzig lud im vergangenen Jahr die Autoren des Buches Freispruch für Richard Wagner, Bernd Weikel und Peter Bendixen ein, die die These vertreten, Zitat, Wagners Hasstiraden gegenüber Juden wären aus dieser Zeit herausgeboren und seien nur mit einem euphemistischen Blick in diese Zeit zu beurteilen. So ist der Veranstaltungsankündigung weiter zu entnehmen. Zitat, beide Autoren sprechen Wagner frei im Hinblick auf den Antisemitismus der Nazizeit, aber haben aber für seine verbalen Ausführungen gegen Juden kein Verständnis. Wobei trotzdem beachtet werden muss, dass der Künstler zusammen mit Schopenhauer oder auch Karl Marx in einer buddhistisch angehauchten Welterneuerungsmystik von einem neuen, über die Mitleidensfähigkeit zum altruistischen Menschen erzogenen Demokraten träumten. Zitat Ende. Passend dazu, sagte LVZ-Redakteur Peter Korfmacher im Mai diesen Jahres, Zitat, wenn Richard Wagner für etwas steht, dann dafür Bedenken forscht beiseite zu schieben und Visionen in die Wirklichkeit zu pressen. Zitat Ende. Als charakteristisch für den postmodernen Wagner-Kult repräsentiert ein Artikel des Kreuzer Wagner als sadomasochistischen Abenteurer. Zitat, für Wagner braucht man Passion. Ein Wagner-Abend ist immer Passionsspiel. Die einen leiden nur aufgrund der langen Sitzdauer. Wer keine Leidenschaft fürs Bombastische mitbringt, quält sich doppelt. Wie ein Magier sah sich Wagner musikschöpfend, der nicht von dieser Welt war. Ein Demiurg kreiert ein neues Universum. So inszenierte sich das PR-Genie, das bereits 16-jährig Opernkomponist werden sollte und fast alle folgten und folgen seinem Zauber. Wagner hören und sehen ist die letzte Kunstreligion. Der Gestalt ist ein bourgeoiser Fundamentalismus, der über das ästhetische Vergnügen heraus nach etwas Höherem, einer transzendenten Schicksalshöherer Gemeinschaft zum organischen Volksklangkörper strebt. Das bürgerliche Subjekt kommt mit Gleichgesinnten zusammen, um die Wucht des Gesamtkunstwerkes zu genießen. Eine gewisse Leidensfähigkeit muss man hierzu mitbringen. Stundenlang auf unbequemem Gestühl sitzen, verharren, ist notwendig für die Wagner-Ekstase. No pain, no gain. Zitat Ende. Das passt nicht so gut. Wagner scheint heute eben eine Geschmacksfrage. Ja. Und dann würde ich jetzt übergeben an AC Verschoden.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Das ausgehende Wagner-Jahr hat einmal mehr in aller Deutlichkeit gezeigt, dass jedwede aufkommende Skepsis gegenüber Richard Wagner hinter seinem kolossalen kompositorischen Schaffen nicht nur zurückfällt, sondern dass jenes Genie musikalischer Form gleichsam die Kritik am Inhalt verbietet. Der offensive Antisemitismus, den publik zu machen Wagner sich nicht scheute, wird nach wie vor zumeist allenfalls stiefmütterlich behandelt und als eine zwar üble, aber doch allzu geringe Zufälligkeit, ohne den leisesten Bezug zu seinem musikdramatischen Schaffen, beiseite geschoben. Wagners Werk gilt als revolutionär und zeitlos zugleich, als eine Art musikalischer Offenbarung. Dass er mit neuen Kompositionsstrategien einen Teilwegs für Komponisten wie Gustav Mahler, Arnold Schönberg und Alban Berg vorzeichnete, wird allgemein anerkannt und kann nicht bestritten werden. Überhaupt ist seine Rolle in der Musik, in der Geschichte musikalischer Formgestaltung zu Recht längst klar und fixiert. Kommt jedoch die Sprache auf Wagner als einen Vordenker des Nationalsozialismus, leisten nicht nur die ausgemachten Wagnerianer stahlharten Widerstand. Die Meinung, Wagners Judenhass sei nicht mehr gewesen als eine vom Neid auf Kollegen getriebene Idiosynkrasie und reiche nicht über den Seitenrand der Schriften hinaus, in welchen er ihnen artikuliert hat, und schon gar nicht ins musikalische Werk hinein, ist die Position der allgemeinen Wagner-Rezeption. Dass Wagners unleugbarem Rassenwahn solche Harmlosigkeit attestiert wird, ist nicht nur angesichts der Fülle an Material, die sich bei der Recherche auftut, nicht hinnehmbar, sondern auch die Zusammenhänge zwischen den großen antisemitischen Pamphleten und dem musikalischen Programm sind schwerlich von der Hand zu weisen und machen die besonders kritische Aufarbeitung umso notwendiger. Der Vorwurf der Spekulation, an den sich die Wagner-Verfechter mit großem Verlass immer wieder wie an einen Rettungsanker hängen, kann bereits mit Kenntnis der zentralen Quellen für nichtig erklärt werden. Immerhin, man leugnet nicht größtenteils jedenfalls Wagners Rassismus per se. Dies aber hängt vermutlich mehr mit dem halbherzigen Bewusstsein einer vermeintlichen Kollektivschuld zusammen und weniger mit der Absicht, Aufklärung auch über noch so Unbequemes leisten zu wollen. Nicht selten wird argumentiert, Wagner habe bloß gesagt, was viele seinerzeit gedacht hätten. Statt allerdings dies endlich zum Anlass zu nehmen, einzugestehen, dass damit Wagner auch die seiner Zeit und seinem Publikum adäquate Kultur geschaffen hat, wird die objektive gesellschaftliche Tendenz als Entschuldigung für die Position des Einzelnen gebraucht. Und nach wie vor weigert sich ein Großteil der Wagner-Rezipienten im Privatmann Wagner und dem Künstler Wagner ein und dieselbe Person zu sehen. Der Umgang mit Richard Wagner ist in erster Linie ein großes Ja, Aber. Dass er ein Antisemit war, wird missmutig gebilligt, doch das Werk ist hehr und heilig und aller irdischen Eitelkeit enthoben. Doch Wagners Rassismus definiert die psychologischen und sozialen tiefen Strukturen seiner großen Musikdramen. Der Ring des Nibelungen, die Meistersinger von Nürnberg, letztendlich auch Parsifal, entfalten unter dem Schleier einer historischen oder fiktiven Erzählung ein politisches Programm, das der Nationalsozialismus nur zu konkretisieren und zu aktualisieren hatte. Dieser Vortrag will vor allem das Verhältnis von Text und Musik bei Wagner beleuchten und darstellen, inwiefern Ton und Wort eine untrügliche Verbindung in seinem Werk eingehen. Ich möchte zunächst auch zwei divergente Positionen der Wagner-Rezeption, die besonders in diesem Jahr sehr aktuell gewesen sind, beleuchten und danach das Musikdrama Das Rheingold etwas näher untersuchen und darüber hinaus auch andere jüdische Karikaturen in weiteren Wagner-Werken. Das Gesamtkunstwerk Richard Wagners zerfällt unter der Konservierung seiner strengsten Hüter. Das bürgerliche Publikum will von den Antisemitismusvorwürfen nichts hören und fordert immerzu, dass Künstler und Kunstwerk separat voneinander zu behandeln seien. Jedoch nur in diesem besonderen Falle. Denn die kultische Künstlerverehrung ist eines der essentiellen Elemente romantischer Musikanschauung. Ein Hobby des Bildungsbürgertums ist die fanatische Recherche ausschließlich biografischer Details von Komponisten, um sich in deren tiefe Seelenregungen einzufühlen, so als trüge es stets Substanzielles zum Verständnis eines Werks bei und als ließe sich an jeder einzelnen Note die psychologische Verfassung des Komponisten verfolgen. Ein bloßes Pseudointeresse, das lediglich die eigentliche Unkenntnis über das Werk kompensiert und dafür einen kulturellen Habitus manifestiert. Eine Ausnahme allerdings gibt es. Über die Biografik Richard Wagners wird nur ungern gesprochen und wo der Begriff des Antisemitismus fällt, da wird sofort interveniert, dass ja Künstler und Kunstwerk zu trennen seien. Hier gilt's der Kunst allein. Der renommierte Wagner-Interpret Bernd Weikel rief Anfang dieses Jahres bei einem Vortrag anlässlich der Veröffentlichung seines Buches Freispruch für Richard Wagner? Fragezeichen, eine historische Rekonstruktion wütend aus, ich kann den Namen Hitler nicht mehr hören. Dazu behauptete er, es gebe keinerlei Anlass, eine Verbindung zwischen Richard Wagner und Adolf Hitler zu sehen, vor allem weil Wagner ja bereits vor Hitlers Geburt längst tot gewesen sei. Das ist bereits die ganze jämmerliche Argumentation der bürgerlichen Wagner-Apologie, dass Wagner ja nichts dafür könne, dass sein geniales Werk von der Kulturpolitik des Dritten Reichs instrumentalisiert, gar missbraucht worden sei. Man müsse endlich aufhören, sagt Weikel, Wagner politisch zu betrachten. Außerdem sei auch zu unterscheiden zwischen dem Antisemitismus der Nazis und dem Wagnerscher Prägung. Denn Wagner sei streng genommen kein lupenreiner Antisemit gewesen, sondern höchstens Anti-Judaist. Immerhin hätten sich seine Äußerungen stets nur gegen Juden, nicht aber gegen sämtliche semitischen Stämme gerichtet. Solche Bagatellisierung des Antisemitismusbegriffs spricht Bände über die politischen Positionen der Wagnerianer. Eines der elementarsten aller Dokumente, wenn es um die Beurteilung der Aggressivität von Wagners Judenhass geht, ist seine 1850 erstmals veröffentlichte Schrift über das Judentum in der Musik. Wir lesen darum: Der Jude, der bekanntlich einen Gott ganz für sich hat, fällt uns im gemeinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die, gleich viel welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität unangenehm Fremdartiges hat. Wir wünschen unwillkürlich, mit einem so aussehenden Menschen nichts gemein zu haben. Ich überspringe einen Teil. Der Jude spricht die Sprache der Nation, unter welcher er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber er spricht sie immer als Ausländer. Weiterhin. Im Besonderen widert uns nun aber die rein sinnliche Kundgebung der jüdischen Sprache an. Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt unserem Ohr zunächst ein zischender, schrillender, sumsender und murksender Lautausbruch der jüdischen Sprechweise auf. Dann weiterhin, nie erregt sich der Jude im gemeinsamen Austausche der Empfindungen mit uns, sondern uns gegenüber nur im ganz besonderen egoistischen Interesse seiner Eitelkeit oder seines Vorteils. Weiterhin, gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden aber zuallernächst so viel als aufhören, Jude zu sein. Und zum Schluss, nehmt rücksichtslos an diesem durch Selbstvernichtung wiedergebärenden Erlösungswerke teil, so sind wir einig und ununterschieden. Aber bedenkt, dass nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann. Die Erlösung Ahasvers, der Untergang. Wer angesichts dieser Worte noch daran glauben kann, dass Wagners Antisemitismus eine harmlose, zumal ja gesellschaftlich verbreitete und als wäre nicht gerade das noch das besonders Beklemmende daran, Privatsache gewesen sei, wird unbelehrbar bleiben. Der Zynismus Bernd Weikels, die abschließenden Sätze dieser Schrift zum Anlass zu nehmen, Wagner einen Freund aller Menschen zu nennen, der nichts anderes gewollt habe, als die Erlösung des jüdischen Volkes von seiner geschichtlichen Schmach und der sich nur hier und da ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe, entbehrt jedweder Vernunft und allem Respekt vor den historischen Tatsachen. Inwieweit nun Wagner mit jener Hetzschrift einen essentiellen Teil seines musikdramatischen Programms formuliert hat, wird gleich erläutert werden. Wagner sei Humanist und Weltbürger gewesen, meint Weikel, und habe die Zusammenführung aller Kulturen gefordert. Die Einheit aller Völker bedeutet aber bei Wagner explizit die Vernichtung der in seinem Sinne nicht zur nationalen Kultur fähigen. Wir erinnern uns, gemeinschaftlich mit uns Mensch werden heißt für den Juden aber zuallernächst so viel aufhören, Jude zu sein. Da allerdings nach Wagner, wie sich unschwer aus seinen Worten extrahieren lässt, der Jude bereits biologisch determiniert ist, kann die Rede hierbei nur vom Völkermord sein. Weikle hingegen behauptet, für Wagner gelte das Schillersche Diktum seit umschlungen Millionen in demselben Maße wie für Beethoven. Nicht umsonst notierte allerdings Adorno in seiner Beethoven-Schrift einmal bissig über Hitler und Beethovens 9. Symphonie seit umzingelt Millionen. Den Höhepunkt von Weikels Rede bildet die Forderung, Wagner posthum den Friedensnobelpreis zu verleihen. Und man muss sich fragen, warum er dann im Voraus noch gefordert hat, Wagner endlich nicht mehr politisch zu betrachten. Allen Fragen zum konkret artikulierten Antisemitismus im Judentum in der Musik weicht Weikel aus, ohne wirklich zu argumentieren. Immer wieder wird stumpf repetiert, man müsse Künstler und Kunstwerk trennen. Außerdem sei, wie jeder Mensch, auch Richard Wagner eine ambivalente Persönlichkeit gewesen. Ein vollkommen mangelhafter Entschuldigungsversuch, und die unverkennbare Flucht vor dem nicht zu leugnenden. Eines der harschesten Urteile über Wagner hingegen stammt von einem seiner eigenen Nachkommen. Urenkel Gottfried, längst entzweit mit den Bayreuther Gralshütern und einer der schärfsten Kritiker jener mythischen Wagner-Idolatrie, hat mit seinem jüngsten Buch »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir« Richard Wagner ein Minenfeld, die Ergebnisse einer gründlichen biografischen Recherche vorgelegt. Doch die Akribie, mit welcher er Wagners Rassenwahn selbst bis in die Privatgemächer hinein verfolgt, macht blind gegen das Wesentliche, dass nämlich Richard Wagner nicht allein, wie Gottfried Wagner pointiert, die einzelnen Kapitel überschreibt, der Frauenverächter und der Rassenantisemit war, sondern dass Chauvinismus und Antisemitismus integrale Bestandteile der bürgerlichen Ideologie des 19. Jahrhunderts waren und dass Richard Wagner nur als einer von vielen daraus hervorging. Gottfried Wagner ist in äußerstem Maße darum bemüht, in Wagner den Teufel selbst zu suchen, in seinem Eifer den Urgroßvater zu einer Inkarnation des Bösen überhaupt zu stilisieren, zu einem Menschen gleichsam, wie er nicht sein darf, läuft sein ganzes Vorhaben selbst Gefahr, die positive Autorität, die Richard Wagner seinen Verehrern verdankt, nicht einfach aufzulösen, sondern in destruktive Autorität umschlagen zu lassen. Das Problem ist jedoch nicht in erster Linie Wagner als Individuum, nicht Wagner als Magier, als Musikmagier und Charismatiker, sondern es ist die gesellschaftliche Verfassung, in der völkisch-nationale Ideen und deren Realisation fruchtbaren Boden finden. Der Nationalsozialismus hat Wagners Person und Schaffen nicht missbraucht, gar nicht erst missverstanden, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse, die zum Nationalsozialismus bereit waren, folgten direkt auf jene, in welchen Wagner sich als Königstreuer und als Revoluzer zugleich hervortat. Bernd Weikel ist im Übrigen der Ansicht, Wagners Musik sei streng genommen gar keine deutsche und entsage überdies jedwedem realpolitischen Bezug. Die Geschichte des Rings sei der skandinavischen Mythenwelt entlehnt, so als könnte man nicht auch sagen der germanischen. Die des Rienzi sei die eines römischen Herrschers und der Stoff für Lohengrin und Parsifal sei altfranzösischer Provenienz. Ach ja, und die Meistersinger von Nürnberg, na gut, das sei vielleicht ein deutscher Stoff, aber die Geschichte sei ja einer aus dem 16. oder 15. Jahrhundert, das könne man mit den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt nicht mehr vergleichen. Der Meister höchst selbst liefert die nötigen Ausführungen, um Weikels Behauptungen zu widerlegen. In seiner Schrift über das Kunstwerk der Zukunft schreibt er über die elementare Rolle der Stoffwahl und des Dramentextes. Ich zitiere: Die dramatische Handlung ist als innerlichste Bedingung des Dramas zugleich dasjenige Moment im ganzen Kunstwerk, welches das allgemeinste Verständnis desselben versichert. Unmittelbar dem vergangenen oder gegenwärtigen Leben entnommen, bildet sie gerade in dem Maße das verständnisgebende Band mit dem Leben, als sie der Wahrheit des Lebens am getreuesten entspricht, das Verlangen desselben nach seinem Verständnisse am geeignetsten befriedigt. Die dramatische Handlung ist somit der Zweig vom Baume des Lebens, der unbewusst und unwillkürlich diesem Entwachsen nach den Gesetzen des Lebens geblüht hat und verblüht ist, nun aber von ihm abgelöst, in den Boden der Kunst gepflanzt wird, um zu neuem, schönerem, unvergänglichem Leben aus ihm zu dem üppigen Baume zu erwachsen, der dem Baume des wirklichen Lebens seiner inneren, notwendigen Kraft und Wahrheit nach vollkommen gleicht, dem Leben selbst gegenständlich geworden, diesem sein eigenes Wesen aber zur Anschauung bringt, das Unbewusstsein in ihm zum Bewusstsein von sich erhebt. Wagner, der sich schließlich selbst für einen Künstler der Zukunft hielt, hätte demzufolge seinem Jünger Weikel aufs Krasseste widersprochen, hätte der sich ihm gegenüber über sein Werk als eines rein Fantastischen und von aller Wirklichkeit Absehenden geäußert. Wagners Anspruch eines totalen Kunstwerks, einer bruchlosen Synthese von Dichtung, Musik und Szene, von Leben und Kunst, letztendlich von Volk und Kunst, fällt daher der Ideologie seiner eigenen Jünger zum Opfer. Wagner begriff sich sehr wohl als einen Komponisten dezidiert deutscher Musik, einer germanischen Volksmusik gleichsam. Dass nun seine größten Fans auf einer Trennung zwischen Arbeits- und Freizeit insistieren, dass er nun zum Kulturgut neutralisiert ist, das dürfte dem Wesentlichen seiner Kunst fast abträglicher sein, als wenn sie bloß nicht mehr gespielt würde. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich fahre fort mit der Betrachtung des Rings des Nibelungen und vor allem des ersten Teils des Rheingolds. Wagners Konzeption des Rings ist die einer Synthese von Textdichtung, Musik und Szene hin zu einer dramatischen Totale. Allein schon unter Berücksichtigung dieses Anspruchs offenbart sich die landläufige Unangemessenheit im Umgang mit Wagners Musikdramen, wenn versucht wird, das Ganze in seine isolierten Teile zu zergliedern, die natürlich für sich genommen nicht das explizieren, was ihnen erst der Gesamtzusammenhang stiftet. Wir wollen hier vor allem auf das Wort Tonverhältnis eingehen, das insofern besonders homogen ist, als Wagners Schaffensprozess stets von der Textdichtung hin zur Komposition leitete. Keine Note ward geschrieben, war nicht erst der Text vollendet. Dahingehend lässt sich also insbesondere auch, sobald man die textlich-musikalische Symbolik erforscht, sagen, dass Wagners Musik die nachdrückliche Unterstreichung eines Texts ist und dass sie zu jenem weder in Widerspruch steht, noch sich neutral dagegen verhält, sondern dass sie ihm sinnfällig angepasst ist. Wagners konstruktiver Einfluss auf die Musik der Nachwelt ist evident und soll, wie schon anfänglich gesagt, nicht geleugnet werden. Jedoch müssen wir den Kompositionsweisen Wagners im Kontext seiner Intention von der Ganzheit des Werks nachgehen. Dass Komponisten wie Mahler und Schönberg von rein technischen Errungenschaften profitiert haben, schmälert nicht die Rolle, die diese Techniken im ganz konkreten Werkzusammenhang bei Wagner einnehmen. Eingeleitet wird das Bühnenfestspiel für 3 Tage und einen Vorabend durch das Rheingold, den Vorabend, das schon in der ersten Szene, die wir im Folgenden näher beleuchten wollen, den krassen biologischen Determinismus und damit natürlich auch den sozialen offenlegt, den Wagner Zeit seines Lebens für einen ganz realen hielt. Die Unterwanderung und Zersetzung einer eigentlich von reinen, übermenschlichen Wesen gegründeten Gesellschaft durch eine goldraffende, besitzgierige, neidische Minderheit. Die ersten 136 Takte nimmt das Vorspiel ein, das Stück also, das man einst Ouvertüre nannte und welches auf das folgende Werk einzustimmen hatte. Es entspricht Wagners messianischer Attitüde, eigene Begriffe zu suchen für das, was er das Kunstwerk der Zukunft nennt, was er sich von germanischer Musik verspricht. Die Tradition will er aushebeln, seine Prophetie bekräftigen durch konsequente vermeintliche Neuschöpfung. Konkret geht es dabei allerdings um die Auflösung nicht germanischer Komponenten. Dazu gehören Begriffe wie Ouvertüre und Oper, die er übersetzt in Vorspiel und Musikdrama, respektive Bühnenfestspiel oder gar Bühnenweihfestspiel. Vorspiel und Musikdrama sind im Übrigen keine neuen, erst recht nicht originär wagnerischen Begriffe, sondern reichen mindestens ins 17. Jahrhundert zurück. Man denke dabei an das Präludium in der Instrumentalmusik und die Operngattung Drama per Musica, welche den von Wagner für seine Kunst gewählten im Grunde identisch sind. Das Bemerkenswerte am Vorspiel zum Rheingold ist seine völlige harmonische Bewegungslosigkeit und das Fehlen jedweden thematischen Materials. Es gibt einen einzigen Klang, nämlich Es-Dur, der über die rund 140 Takte hinweg den Orchesterapparat immer und immer wieder durchwandert, ohne in entfernte Tonarten auszuweichen. Statt, wie in Ouvertüren nicht unüblich, mit für das Werk essentiellen Motiven zu operieren und die zentralen Konflikte vorzustellen, breitet sich hier über die gesamte Partitur eine Art musikalischer Statik aus, das gleichförmig und, wie Wagner notiert, ohne Anschwellung dahinfließende Es-Dur ist Zentrum und Ruhepol des ganzen Vorspiels. Was hier suggeriert wird, ist klar. Natur, unberührtes, friedvolles Dasein in absoluter Versöhnung. Der Eindruck von Sorglosigkeit manifestiert sich mit dem Beginn der ersten Szene. Die Rheintöchter Boglinde, Belgunde und Flosshilde treiben ein freundliches Spiel zwischen den Riffen, die aus den wogenden Wellen des Rheins ragen. Sie necken sich und suchen, sich spielend zu fangen, weist Wagner an. Unter dem Fangspiel der Rheintöchter erstreckt sich das Orchester mit den als immerfort auf- und absteigenden Dreiklangsbrechungen ausgestalteten wogenden Wellen des Rheins. Das tonale Zentrum ist nach wie vor ungestörtes S-Dur. Einige Nebentonarten werden berührt, wie As-Dur und F-Moll, also die Subdominante und die ihr angehörige Parallele, das heißt Vorzeichen identische Molltonart, natürlich auch die auf S-Dur zurückweisende Dominanttonart B-Dur, doch die als Symbol für das unbefleckte und reine und für das natürliche benutzte Tonart S-Dur durchzieht bruchlos als Mittelpunkt die ganze harmlose Kinderei der drei Rheintöchter. Auch ihr eigener Gesang hält zunächst S-Dur als Zentrum fest, indem sie es vor allem durch Dreiklangsbrechungen imitieren, wie bereits das Orchester den Rhein skizziert. Das ist Identität mit der Natur. Bis bald schon der Antagonist Alberich, der finstere Alp, sich nähert, unter dessen Auftritt das harmonische Gefüge langsam ins Wanken gerät. Hehe, ihr Nicker, wie seid ihr niedlich, neidliches Volk! Aus Nibelheims Nacht naht ich mich gern, neiget ihr euch zu mir. Erst noch im Versuch der scheinbar unverdächtigen Annäherung imitiert Alberich die musikalische Sprache der Spielenden. Doch dem tonalen Zentrum nähert er sich nur an, ganz dem aber sich angleichen scheint ihm nicht zu gelingen. Wir erinnern uns an Wagners Worte. Der Jude spricht die Sprache der Nation, unter welcher er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber er spricht sie immer als Ausländer. Grundton ist nun G als Basis der parallelen Dominanttonart von S-Dur, G-Moll nämlich, und gleichzeitig Ausgangspunkt für das Entgleiten in entferntere tonale Strukturen. Über G-Moll ist unmittelbar D-Dur als Dominante erreichbar und von dort aus lässt sich unter Berücksichtigung des bereits verwendeten Tonvorrats die gesamte chromatische Skala bereits fast zur Gänze greifen, deren Möglichkeiten Wagner hier beispielhaft ausschöpft, um den Nibelung Alberich als einen von Zerrüttung und Neid getriebenen zu charakterisieren. Pfui, der Garstige, rufen die Rheintöchter empört aus, während unter ihnen das Orchester nervös umherirrt, des harmonischen Bodens zunächst beraubt. Hütet das Gold, warnen sie und weisen damit schon auf die gierigen Absichten des Feindes hin, an die kein Zweifel gelegt wird. Als einem aus dem Geschlecht der Nibelungen stammenden ist die Geldgier ein fixiertes Charakteristikum Alberichs, dass man ihm förmlich aus dem Gesicht lesen kann. Hier bereits interveniert Bernd Weike, der einen völlig hilflosen Versuch unternimmt, sich gegen die von Adorno in dessen Wagner-Schrift festgehaltenen Bemerkungen zu den verschiedenen Judenfiguren in Wagners Musikdramen zu wehren. Adorno schreibt: Der Widerspruch zwischen der Verhöhnung des Opfers und der Selbstdenunziation definiert den Wagnerschen Antisemitismus. Der goldraffende, unsichtbar anonyme, ausbeutende Alberich, der achselzuckende, geschwätzige, von Selbstlob und Tücke überfließende Mime, der impotente, intellektuelle Kritiker Hanslick Beckmesser, all die Zurückgewiesenen in Wagners Werk sind Judenkarikaturen. Weikel will diese Kritik aushebeln, indem er auf den fiktionalen Charakter der Erzählung hinweist. Wie könnte ein Alb ein Jude sein, fragt er spöttisch und offenbart damit zugleich die Argumentlosigkeit seines hohlen Widerstandes. Als hätte gerade Wagner einfach ein Märchen schreiben wollen. Alberich nun versucht, die Rheintöchter zu umgarnen, bietet ihnen ein Spiel an, offenbart dann auch sein körperliches Begehren. Sie verspotten ihn, doch Woglinde gleitet zu ihm hinab. Nun nahe dich mir, fordert sie, und unmittelbar moduliert die Musik, verlässt das stabile tonale Terrain und erreicht vorläufig E-Moll, eine von Es-Dur denkbar weit entfernte Tonart. Der gesamte musikalische Duktus wandelt sich nicht zuletzt, weil die gleichförmige Wellenbewegung des Orchesters versiegt ist, welches nun Wagners Anweisung aufnimmt. Alberich klettere mit koboldartiger Behendigkeit, doch wiederholt aufgehalten der Spitze des Riffs zu, wo Woglinde sich reizvoll niedergelassen hat. Alberich will sie fassen, klettert also zu ihr hinauf. Sie aber weicht ihm stets aus, lockt ihn, flieht ihn. Wellgunde nun lenkt ihn von der Schwester Woglinde ab, sucht Alberich mit schwülstig aphrodisierendem Gesang zu betören. Alberich findet Gefallen an ihren umgarnenden Worten, lässt sich voll und ganz darauf ein, sie lockt ihn an. Bin nun ich dir nah? Noch nicht genug. Alberich ergeht sich schon in lustvollen Vorstellungen, da unterbricht ihn Woglinde. Bist du verliebt und lüstern nach Minne? Lass sehen, du Schöner, wie bist du zu schauen? Dann inspiziert sie ihn. Pfui, du haariger, höckriger Geck, schwarzes, schwieliges Schwefelgezwerg, such dir ein Friedel, dem du gefällst. Auf ganz ähnliche Weise verfährt Siegfried mit dem Zwerg Mime, Alberichs Bruder, wenn er sagt, seh ich dich stehen, gangeln und gehen, knicken und nicken, mit den Augen zwicken, beim Genick möchte ich den Nicker packen, den Gar ausgeben, dem garstigen Zwicker. Weiterhin, ich kann dich ja nicht leiden, vergiss das nicht so leicht. Deutlich klingen diese Worte an das an, was Wagner im Judentum in der Musik über die jüdische Erscheinungsweise sagt, nämlich, wir wünschen unwillkürlich mit einem so aussehenden Menschen nichts gemein zu haben. All diese unwillkürliche Abneigung ist auch Element des Hasses gegen die Judenfiguren in Wagners Werk. Nicht nur Siegfried, der eine durch bloße Äußerlichkeiten induzierte Antipathie gegen Mime hegt, die selbst schon den Gedanken an die Vernichtung des Verhassten beinhaltet, auch die Rheintöchter verspotten Alberich wegen seiner nationaltypischen Physiognomie. Der rassistische Fatalismus ist offengelegt. Dem Feind sieht man das Schlechte schon an. Alles ist nach seiner Art, an ihr wirst du nichts ändern, lässt Wagner auch Göttervater Wotan sagen. In Wagners Musik bahnt sich drohend an, was später Realität ward. Über seinen Musikdramen prangt das Motto, jedem das Seine. Wellgundes abgekartetes Spiel mit Alberich kommentieren ihre Schwestern mit schallendem Gelächter. Hohn und Spott sind integrale Bestandteile des unbarmherzigen Prozesses, den Wagner mit seinen Judenfiguren, welche stets die Antagonisten der Geschichten sind, führt. Die Erniedrigung, die Mime vom arischen Siegfried zu ertragen hat, tangiert nicht selten das Komische. Heu ho, hau ein, friss ihn den Fratzenschmied, animiert Siegfried, amüsiert in der ersten Szene der Oper Siegfried, dem dritten Teil der Tetralogie, einen herbeigeschleppten Bären, den er, wie Wagner anweist, mit lustigem Übermute gegen Mime antreibt. Schon bei Wagner wird darüber gelacht, dass es nichts zu lachen gibt. Dass es bloßes Spiel sei, schreibt Adorno, hilft stets zur Rationalisierung des Schlimmsten. Darüber hinaus nennt Siegfried Mime einen schändlichen Stümper, schäbigen Wicht und letztendlich selbst einen üblen Schächter. Der antisemitische Kontext ist somit explizit hergestellt. Gottfried Wagner weist darauf hin, dass der Komponist selbst den dem Ring zugrunde liegenden Antisemitismus in seiner Schrift Erkenne dich selbst angesprochen hat. Zitat: Der verhängnisvolle Ring des Nibelungen als Portefeuille dürfte das schauerliche Bild des gespenstigen Weltbeherrschers, das heißt des Judentums, zur Vollendung bringen. Auch Sixtus Beckmesser, die Figur des intellektuellen Juden in den Meistersingern von Nürnberg, wird zum Opfer vom üblen Hohngelächter der völkischen Meistersinger-Edite. Als er, der gelehrte Theoretiker und Kritiker, bei einem öffentlichen Wettbewerb ein Lied vorträgt, um selbst in den Kreis der deutschen Meister aufgenommen zu werden, erntet er nur schändliches Gelächter. Er ist der kulturell Impotente, dem es an der nationalen Konfiguration zur Fähigkeit des originellen Kunstschaffens mangelt. Im Judentum in der Musik heißt es, steigert der Jude seine Sprechweise, in der er sich uns nur mit lächerlich wirkender Leidenschaftlichkeit, nie aber mit sympathisch berührender Leidenschaft zu erkennen geben kann, gar zum Gesang, so wird er uns damit geradeswegs unausstehlich. Alles, was in seiner äußeren Erscheinung und seiner Sprache uns abstoßend berührte, wirkt in seinem Gesange auf uns endlich davonjagend, solange wir nicht durch die vollendete Lächerlichkeit dieser Erscheinung gefesselt werden sollten. Die Reaktion des Publikums auf Beckmessers Gesang entspricht dem. Wer heult denn da? Wer kreischt mit Macht? Ist das erlaubt so spät zur Nacht? Gebt Ruhe hier, es ist Schlafenszeit. Mein, hört nur, wie der Esel schreit. Ihr da, seid still und schert euch fort. Heult, kreischt und schreit an anderem Ort. Nach kollektiver Verspottung flieht Beckmesser beschämt und wütend die Gemeinschaft. Die Oper endet mit dem Schlusschor, ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister und gebt ihr ihrem Wirken Gunst, zerging in Dunst das heilge römische Reich, uns bliebe gleich die heilge deutsche Kunst. Die letzten Worte der Meistersinger berühren auch, was Wagner selbst einmal sagte. Wenn unsere Kultur zugrunde geht, ist es gar kein Schaden. Wenn sie aber durch die Juden zugrunde geht, ist es eine Schmach. Wie also Mime zum Spielball von Siegfrieds rassistischen Ressentiments wird und wie Beckmesser als der Teilnahme an der deutschen Kultur vom Volk für unwürdig befunden wird, so fällt auch Alberich der höhnischen Feindseligkeit der drei Rheintöchter zum Opfer. Nachdem auch Welgunde ihn an der Nase herumgeführt hat, beginnt die dritte Schwester Flosshilde das gleiche Spiel von vorn. Erst betört sie Alberich mit süßen Worten, dann lässt sie ihn unter Gelächter auflaufen. Zunächst erbost von dem falschen Zauber, lässt er sich ein weiteres Mal provozieren, Jagd auf sie zu machen. Greife nur zu und grause dich nicht, in der Flut entfliehen wir nicht leicht, so stacheln sie ihn an. Alberich erklimmt nun mit grauenhafter Behendigkeit, Riff um Riff, die Musik verliert ihren Halt und verfolgt seinen Weg auf und ab. Vom einstigen wogenden Reinlaut S ist keine Spur mehr. Chromatik und rapide harmonische Wechsel bestimmen nun das musikalische Gefüge. Alberich ist der Getriebene, dem nicht einmal ein eigenes Leitmotiv zukommt, sondern den Wagner immer nur mit tiefen Kontrabass, Cello und Bratschentönen synkopiert hinken und straucheln lässt.
Yeah.
Faust.
Da hinten gibt es eine Frage.
Ja, bitte. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt so eine Frage, aber. Gerne, kann gerne. Musik irgendwie ein bisschen leiser machen? Also, ah. Das ist auch so ein bisschen leer. Kann man es ein bisschen leiser machen? Geht das? Gut, danke, ja.
Okay. Entschuldigung, das hatten wir nicht im Blick.
Als er des Scheiterns seiner Jagd nach dem Mädchen gewahr wird, stellt sich plötzlich eine neue Situation ein. Die Musik verharrt auf einem pulsierenden G, diesmal G-Dur, welches schon das neue tonale Zentrum antizipiert, nämlich die Naturtonart C-Dur, die übrigens auch arische Recken wie Siegfried oder die Meistersinger charakterisiert. Wagners Anweisung, durch die Flut ist von oben her ein immer lichterer Schein gedrungen, der sich an einer hohen Stelle des mittelsten Riffs allmählich zu einem blendend hell strahlenden Goldglanze entzündet. Ein zauberisch goldenes Licht bricht von hier durch das Wasser. Nun breitet sich das volle Leuchten des Rheingolds aus. Die Rheintöchter breiten einen hymnischen Lobgesang aus. Mit immer ausgelassenerer Lust, schreibt Wagner, umschwimmen die Mädchen das Riff. Die ganze Flut flimmert in hellem Goldglanz. Alberich ist ergriffen von dem gleißenden Glanz des Rheingolds, gesteht jedoch, nichts davon je gehört zu haben. Nichtsdestotrotz lässt er sich von den Menschen locken. Sieh, wie selig im Glanze wir gleiten. Willst du banger in ihm dich baden, so schwimm und schwelge mit uns. Endlich lockt Welgunde Alberich mit den folgenschweren Worten, der Welt Erbe gewendet zu eigen, wer aus dem Rheingold schüfe den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh. Nun ist sein Interesse voll herausgebildet. Mit der Weltmacht in Aussicht ist Alberichs Ziel gesteckt, das Gold erlangen. Thank you. zu schmieden vermag. Doch weiter heißt es, nur wer der Minne Macht entsagt, nur wer der Liebe Lust verjagt, nur der erzielt sich den Zauber, zum Reif zu zwingen das Gold. Sie provozieren Alberich, halten ihm vor, er könne seinen erotischen Gelüsten nicht entsagen. Dieses Motiv der Abwendung von Habsucht und Wollust als dezidiert jüdischen Spezifika kehrt auch im Parsifal wieder. Der Herengradsgemeinschaft jener elitären Männerdomäne kann nur sich anschließen, wer keusch bleibt und im Mythos aufgeht. Alberich nun ist der ständigen Sticheleien überdrüssig und macht neuerlich wütende Jagd auf die Rheintöchter. Sie spotten seiner weiterhin, unterschätzen dabei jedoch seinen Zorn. Bangt euch noch nicht, fragt er, so buhlt nun im Finstern feuchtes Gezücht, das Licht lösche ich euch aus, entreiße dem Riff das Gold, schmiede den rächenden Ring, denn hör es die Flut, so verfluch ich die Liebe. Wagners folgende Regieanweisung lautet: Er reißt mit furchtbarer Gewalt das Gold aus dem Riffe und stürzt dann hastig in die Tiefe, wo er schnell verschwindet. Dichte Nacht bricht plötzlich überall herein.
Oh!
Die Mädchen eilen dem Nibelung nach, doch vergebens, das Gold ist entwendet. Nun beginnt die Jagd auf den Ring. Dass am Ende die Welt, verdorben von Habsucht und Neid, zugrunde geht, kann exemplarisch genommen werden für Wagners Auffassung, dass die jüdische Rasse, wenn sie endlich einmal alles in der Hand habe, die gesamte Welt dem Ende zuführen werde. Zum Ekel vorm Juden gehört dessen Imagination als Weltmacht, schreibt Adorno, und es ist unschwer zu schließen, dass Wagners Intention des Rings keine geringere sein kann, als den Juden eben als jene Weltmacht zu imaginieren und aus den dadurch entstehenden Schrecken den Menschen vor Augen zu führen, wogegen sie sich zu wenden haben. Die Behauptung, Wagners Werk sei eine von aller politischen Stellungnahme freie Märchenerzählung, ist unter Zusammenführung des Offensichtlichen nicht haltbar. Das Judentum in der Musik kann nicht als bloß biografische Nebensache behandelt werden. Die Parallelen zwischen jener Schrift und der Personengestaltung in seinem Werk sind schwerlich von der Hand zu weisen. Was Richard Wagner in dieser und anderen Publikationen explizit an rassistischen Ressentiments ausformulierte, fand einen kodierten, aber doch unmissverständlichen Einzug in sein musikdramatisches Schaffen. Adorno schreibt: Der Wagnersche Antisemitismus versammelt alle Ingredienzien des Späteren in sich. Selbst den Gedanken von der Vernichtung der Juden hat er bereits konzipiert. Von seinen ideologischen Nachfahren unterscheidet er sich dabei nur, indem er die Vernichtung der Rettung gleichsetzt. Ausgestoßen oder vernichtet werden die Juden immer bei Wagner. Beckmesser wird der Volksgemeinschaft verwiesen. Die Judenfiguren des Rings besiegeln mit ihrer Besitzgier das Ende der Welt. Und die Hexe Kundry muss am Ende des Bühnenbeifestspiels Parsifal für ihre Sünden mit dem Leben zahlen. Doch bevor sie stirbt, empfängt sie die christliche Taufe. Dann sinkt sie erlöst zu Boden. Wir erinnern uns an Wagners Worte. Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden heißt aber zuallernächst für den Juden so viel als aufhören, Jude zu sein. Auch Wagners viel zitierte Kritik an bürgerlichen Eigentumsverhältnissen schlägt in pure Regression um. Das ist Eigentum, der Grund alles Verderbens, soll er gesagt haben, was viele Wagner-Apologeten selbst zum Anlass nahmen, ihn für einen Sozialisten zu halten, indem sie auf seine verflachte und vor allem durch und durch rassistisch katalysierte Kapitalismuskritik verweisen. Auch seine Rolle zur Zeit der 48er-Revolution wird vollkommen überschätzt. Richard Wagner gehörte jenem opportunistischen Menschentypus, den die bürgerliche Bewegung des 19. Jahrhunderts en masse hervorbrachte. Dass der Nationalsozialismus die Werke Wagners missbraucht habe, ist ein Gerücht. Nicht zufällig soll Hitler gesagt haben, was der Nationalsozialismus will, umfassen alles die Werke des Meisters. Unter Hitler war die Kultur wagnerianisch vielmehr, heute ist Wagner Kulturgut. So eingefahren die Kritik Gottfried Wagners stellenweise sein mag, weil er vielmehr einen individualpsychologischen Bericht des Komponisten erstellt, in einem hat er recht, nämlich wenn er schreibt, man wird aber Wagner nicht freisprechen können von dem, was mit seiner Musik geschehen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dann vielen Dank an den Referenten und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie jetzt stellen.
Fragen, bitte.
Eine Frage oder eine Bemerkung,
was ja.
Angeht, Analyse der Musik,
ja.
Mit den Worten, meine ich halt das
nicht. Wirklich?
Ich habe den Konflikt auch gelesen.
Ja.
Ich habe ein bisschen anders gedeutet, Sie haben mir noch ein bisschen die Augen geöffnet.
Vielen Dank, danke sehr. Danke sehr, vielen Dank, das freut mich. Ja, weiter Fragen, Anmerkungen? Bitte, ja.
Was bedeutet das nun für die weitere Situation von Wagners Werk in Zukunft?
Na,
was tun mit Worten?
Das ist die große Frage, die man sich stellen muss. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, selbstverständlich. Es geht natürlich nicht darum, Wagners Musik zu verbieten. Man muss allerdings endlich von dem Irrglauben abrücken, dass es sich dabei um irgendwelche fantastischen Märchenerzählungen handelt. Und wir müssen, wenn wir Wagner aufführen, wenigstens darauf hinweisen und dezidiert herausstellen, dass wir da, dass diese Musik, dass das Vergnügen dieser Musik einen sehr, sehr finsteren Hintergrund hat.
Nein, das. Wenn ich jedes Mal daran denken soll, also das ist jetzt, man kommt in einen Konflikt.
Selbstverständlich.
Jetzt haben Sie das hingefunden wissen, Sie können ja gar nicht mehr umgefangen, den Alberich habe ich als Bösling gesehen und habe das hier nicht so bedeutet.
Na, seit ich weiß.
Und jetzt höre ich den ja ganz anders. Und
übrigens, das freut mich.
Da ist mir ja fast übel geworden. Na, das war so laut und schrill, das war ja gar nicht.
Und das lag hoffentlich nicht nur an der Technik.
Ob Sie sind damit gleich verwiesen worden?
Selbstverständlich, aber man muss dann auch in gewisser Weise ehrlich mit sich sein. Also ich habe früher auch viel Wagner gehört und war ganz, ganz angetan von der Musik. Und seit ich allerdings weiß, wie er da eigentlich gearbeitet hat, ist es mir verleidet.
Und zu Ihren Zitaten muss ich Ihnen Folgendes sagen. Ich habe aufmerksam die Erläuterung und die Berichterstattung zu Wagner gelesen. Sie haben es ja einseitig, diese Zitate zitiert. Und ich kenne ganz viele Aussagen von Leuten, also wenn Sie zum Beispiel Leipziger Blätter Gewandhaus gelesen hätten, die über Wagner geschrieben haben. Und von dieser Seite ist also, und auch den Korbmacher, den habe ich mehrfach gehört. Also man kann immer eine Sache rauspicken und ich fand das nicht sehr souverän von Ihnen. Ich fand das sehr einseitig, das hat mir nicht gefallen.
Ja, das liegt mir auch auf der Zunge. Dieser 200. Geburtstag war ja auch Anlass für äußerste kritische Auseinandersetzung. Eben. Also ich habe das auch gesammelt, weil ich also die schriftlichen Positionen und den Antisemitismus von Wagner auch sehr kritisch sehe. Ja? Also es gibt sehr kritische Auseinandersetzungen und natürlich auch unheimlich viele Auseinandersetzungen, die in dem Zeitbezug dann auf Hitler hinweisen. Also die Bilder bei Reut, hier Winifred mit Hitler, Wolfgang und Wieland mit Hitler, das war in den Zeitungen genauso dominant. Also das empfinde ich, müsste man auch dazu sagen. Dann noch ein Wort zu dem Herrn Weigel. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja ein Opernsänger, der sehr stark mit Wagner in die Öffentlichkeit gekommen ist. Wir hatten ihn im Wagner-Verband eingeladen, anlässlich seiner Buchveröffentlichung. Und ich muss sagen, es gab dort auch im Wagner-Verband sofort eine überaus kritische Diskussion zu dieser einseitigen Darstellung, die er dort hatte. Und ich muss auch sagen, ich fand ihn enttäuschend unbelehrbar.
Ja.
Ich sage es mal so direkt, wie ich das empfunden habe. Und dann muss ich allerdings auch sagen, also Sie haben ja mit Bezug auf Adorno diese drei Figurenbezüge hergestellt innerhalb von 13 Opern, das muss man ja korrekterweise sagen. Und also es fällt mir nach wie vor schwer und ich hätte gerne dazwischen gefragt, wer denn nun von den Zuschauern nach dem Musikausschnitt Auftakt zum Rheingold nun gesagt hätte, ja, ich höre den Rassismus raus. Sie positionieren drei Leute als Juden und alles, was mit denen passiert, interpretieren sie als Ausdruck des rassistischen Vorgehens von Richard Wagner.
Na, aber natürlich
also das ist natürlich das ist ja keine neue Hypothese, das ist ja seit langem eine unheimlich umstrittene Hypothese. Und ich muss sagen, mir fällt das nach wie vor schwer, diesen direkten Bezug so herzustellen. Wobei ich muss sagen, ich habe auch die kritische Schrift hier von Richard Wagner gelesen, die ja wirklich erschreckend ist, das Judentum in der Musik. Das ist ja, wenn man das heute liest, auch in der Sprache schwer zu verstehen. Das gleichzeitig diesem Mann, muss ich mal sagen, diese Musik zu Tristan und Isolde und Ähnliches geschrieben hat.
Also natürlich stellt man diese Bezüge nicht willkürlich her, sondern man recherchiert natürlich nach, nach den offensichtlichen Quellen. Und das wäre zum Beispiel das Judentum in der Musik oder eben auch die Regenerationsschriften. Allen voran Erkenne dich selbst, und das habe ich ja auch zitiert, wo er ja selbst quasi darauf hinweist, dass es sich bei dem Ring um die Exemplifizierung des Juden als Weltmacht handelt.
Und das habe ich nicht gelesen. Ich dachte, der Ring ist doch in starkem Maße, ich sage mal, gegen den extremen Kapitalismus, Macht, Gier und Geld gerichtet.
Und das ist nach Wagner eben aus dem Jüdischen hervorgehend. Das ist ja Bestandteil der bürgerlichen Ideologie oder eines Teils bürgerlicher Ideologie des 19. Jahrhunderts und reicht bis in unsere Tage hinein, dass Kapitalismus und Judentum untrennbar sind.
An der Stelle würde ich mal weiter in die Runde fragen, ob es noch weitere Fragen gibt, dass wir uns nicht nur auf eine Person beschränken. Wenn nicht, könnt ihr auch weiter diskutieren. Okay. Ansonsten würde ich vielleicht noch ein paar Worte zu den Zitaten sagen. Also ich glaube, uns als Arbeitskreis ging es halt darum, dass es eine allgemeine Tendenz der Apologetik gibt. Also es gibt die Tendenz, diesen Antisemitismus wegzuschieben in der Form, wie er es uns eben erläutert hat. Und dementsprechend wollten wir sozusagen eine pointierte Polemik am Anfang setzen, damit der Anlass der Sache klar wird, also das Ziel, das wir verfolgen. Und natürlich haben wir nicht alle Positionen darin abgedeckt, aber es ging um eine Polemik am Anfang, um in den Abend einzusteigen und an den Gegenstand ranzukommen.